Darum knie ich nieder vor Gott, dem Vater, und bete ihn an, ihn, dem alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde ihr Leben verdanken und den sie als Vater zum Vorbild haben. Ich bitte Gott, dass er euch aus seinem unerschöpflichen Reichtum Kraft schenkt, damit ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet und Christus durch den Glauben in euch lebt. In seiner Liebe sollt ihr fest verwurzelt sein, auf sie sollt ihr bauen, denn nur so könnt ihr mit allen anderen Christen das ganze Ausmaß seiner Liebe erfahren, die wir doch mit unserem Verstand niemals fassen können. Dann wird diese göttliche Liebe euch immer mehr erfüllen. Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Deshalb wollen wir ihn mit der ganzen Gemeinde durch Jesus Christus ewig und für alle Zeiten loben und preisen. Amen.
Ein kleiner Glaube, wenn er echt ist, bringt die Seele in den Himmel. Ein großer Glaube bringt den Himmel in die Seele. Dieses Wort stammt von Spurgeon, dem Fürst, der Prediger, der Ende des 9. Jahrhunderts in England unter großem Segen wirkte. Noch einmal, ein kleiner Glaube bringt die Seele in den Himmel. Ein großer Glaube bringt den Himmel in unsere Seele. Und das wünscht sich der Apostel Paulus für die Epheser, für die er betet. Und deshalb betet er, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Ich gebe es zu, mir läuft das kalt über den Rücken runter. Dass ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes, meine Güte. Ich, kleines Menschlein, mit meinen Fehlern, Schwächen, mit meinem Alter, Altersbeschwerden, was alles da ist. Dass ihr, Epheser, und wir erfüllt werden zur ganzen Fülle Gottes. Das ist Kern und Ziel dieses Textes. Ja, und nun betet Paulus für die Gemeinde in Ephesus. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater. Er beugt seine Knie. Das ist Demut. Das ist Hingabe. Das ist Ehre für Gott. Anerkennung seiner Hoheit. Wann habt ihr das letzte Mal kniend gebetet? Ich weiß, im Alter ist es schwierig mit den Knien und mit dem knienden Beten. Als ich zum Glauben kam in Frankfurt, 1900, und wann war das eigentlich? 60, 61. Da wurde in der Gemeinde nach der Bibelstunde noch kniend gebetet. Und das war nicht schlecht. Aber vielleicht kriegt das mal hin, eine besondere Situation. Mach das doch mal. Wie Paulus. Niederknien und beten oder den Herrn anbeten. Deshalb beuge ich meine Knie. Dieses Deshalb bezieht sich auf das, was der Apostel Paulus vorher über Jesus der Gemeinde geschrieben hat. Nämlich, dass wir in Jesus den unausforschlichen Reichtum haben. Den unausforschlichen Reichtum Gottes in Jesus Christus, hatte ihn vorher geschrieben. Und dass die Völker Miterben sein sollen. Die Epheser, die Franken, Preußen und so weiter. Und dass wir Teilhaber der großen Verheißung des Christus sind. Das hat er vorher ihnen geschrieben. Diesen Christus ihnen groß gemacht. Und deshalb, das bezieht sich darauf, deshalb, sagt er, kann ich meine Knie vor dem Gott und Vater beten. Vor dem Gott und Vater, von dem jede Vaterschaft im Himmel und auf Erden benannt wird. Gott ist und war der erste Vater überhaupt. In der Geschichte und im Himmel und auf Erden war Gott der erste Vater. Gott ist der Urvater. Gott ist der Grundvater. Gott ist der Mustervater. Gott ist der ewig Vater. Und vor dem, sagt Paulus, beuge ich gerne meine Knie. Seine Liebe, seine Rettung und die Fülle seiner Gottheit, die er mir durch den Geist zuteil werden lässt, die begeistern mich. Da plumpse ich auf die Knie und kann nur sagen, danke Vater im Himmel. Wie groß bist du, wie klein bin ich. Und dennoch gehören wir zusammen. Nach dem Krieg hat es in Deutschland auch viele Waisenkinder gegeben. Vater im Krieg gefallen, Mutter umgekommen, gestorben oder wie auch immer. Da wurden in Deutschland viele Waisenhäuser eröffnet, notgedrungen, um die Kinder unterzubringen. Auch in Heidelberg wurde ein Waisenhaus eröffnet und von der Arbeiterwohlfahrt. Und sie hatten 120 Waisenkinder dort im vorschulpflichtigen Alter. Die Betreuerinnen, die haben sich viel, viel Mühe gegeben, um diese Kinder zu versorgen und so ein Stück auch Mutter zu sein. Sie haben dann zu ihnen gesagt, Tante Anna und Tante Irmgard, so wie sie halt hießen. Aber es war eine liebevolle Beziehung. Und dann nach einiger Zeit, da merkten die Betreuerinnen, dass die Kinder von ihrem Vater sprechen. Ein Mädchen sagte, ja, mein Vater, der wird sicher bald kommen und mich besuchen. Die Betreuerin schaute sich an. Die weiß doch, dass sie keinen Vater hat. Ein anderes Mädchen sagte, ja, mein Papa wird ganz bestimmt auch bald kommen und mir Geschenke mitbringen. Und so ging es in diesem Waisenhaus. Zunächst konnten die Betreuerinnen damit nichts anfangen. Aber dann ist ihnen ein Licht aufgegangen. Weil sie ohne Vater nicht leben können, erfinden sie einen Vater. Das wäre ein Beitrag für das Thema Ehe für alle. Ein Kind braucht Vater und Mutter. Leider gibt es so viele Scheidungen, dass immer nur einer erzieht, aber immerhin die Kinder sehen meistens dann doch auch den Papa oder die Mama, wenn die getrennt leben. Das ist Gott gewollt, das ist Natur. Ein Kind braucht Vater, ein Kind braucht Mutter. So soll es sein. Und wir, Schwestern, Brüder und Freunde, wir brauchen keinen Vater erfinden. Wie die Kinder. Wir haben einen Vater. Einen großen Vater. Einen liebevollen Vater. Einen, der es gut mit uns meint und auch gut macht. Was ist denn der Ausgangspunkt seines Gebetes? Paulus schreibt, er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Dieser Gott, dieser Vater, gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Das ist Maßstab. Er gebe euch nicht nach euren Bedürfnissen. Das wäre zu niedrig. Er gebe euch nicht nach euren gesundheitlichen Problemen. Er gebe euch nicht nach euren Altersbeschwerden. Er gebe euch nicht nach euren Sorgen um eure Kinder und Enkelkinder. Er gebe euch nicht in friedlosen Zeiten, wo ihr besonders den Frieden braucht. Nein. Paulus hat einen ganz anderen Ansatz. Und dann stehen wir da und sagen, Paulus, so habe ich bisher nie gebetet. Heute kriegt er einen Unterricht für richtiges geistiges Beten. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Herrlichkeit ist das Glanzvolle, diese griechische Doxa, die erstrahlt, die Leben bringt und Wärme und Freude und Gottes Hoheit und Gottes Majestät. Und aus diesem heraus gebe er euch. Und nicht, weil ihr arme Würstchen seid und sagt, hier tut es mir weh und dieses Problem habe ich. Merkt ihr, wie wir beten müssen. Herr, aufgrund deiner Herrlichkeit kannst du mich beschenken. Aufgrund deiner Größe und Majestät. Aufgrund deiner Liebe, Herr. Und nicht, weil mir hier der Schuh drückt und da ich Zahnschmerzen habe oder irgendetwas. Hier ist ein total anderer Ansatz. Ihr Lieben, in all unseren Gebetsgemeinschaften habe ich diesen Ansatz von euch nicht gehört. Ihr betet immer nach den Bedürfnissen. Die Missionarin, die braucht das und das, ja, und unsere verfolgten Christen, ja, und so weiter. Wir gehen immer von den Bedürfnissen aus. Wir sollen verheißungsorientiert beten und nicht problemorientiert. Unsere Gebete werden immer von den Problemen geleitet. Da ist was und da ist was und dieses möchte ich und Herr, da gib du das. Nicht problemorientiert, sondern verheißungsorientiert. Das macht Paulus, weil Gott so groß ist, so liebevoller Vater ist, ja. Deshalb sagt er, will ich dich beschenken und dir Gutes tun. Aber du musst diesen hohen Horizont haben. Der Paulus erwartet viel von den Ephesern und von uns. Eine große Perspektive, eine große geistliche Höhe erwartet er von uns. Ausgangspunkt ist der Reichtum seiner Herrlichkeit. Der Apostel Paulus hat ja 3 Jahre in Ephesus gearbeitet. Er kennt doch die Leute zum größten Teil. Nicht die, die gerade in der letzten Zeit zum Glauben kamen und zur Gemeinde, aber sonst kennt er doch die Gemeinde. Und jetzt schreibt er einen Brief aus Rom. Er ist im Gefängnis, ein Gefangenschaftsbrief. Er könnte doch schreiben, ach ihr armen Sklaven, ihr habt es schwer und der Herr gebt euch Freiheit und so weiter. All diese einzelnen Dinge, ja, könnt ihr doch aufzählen im Gebet. Nein, macht er nicht. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Da ist alles drin. Da ist die ganze Größe Gottes drin. Seine ganze Liebe, seine ganze Herrlichkeit. Daraus gebe er euch. Ein total anderer Ansatz im Beten, als wir es tun. Also ausschlaggebend für unser Beten ist nicht unsere Not, unsere Krankheit, unsere Altersbeschwerden oder unsere Kinder, die uns Sorgen machen oder Enkelkinder, sondern er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken. Über die Maßen mehr. Vor 40, 45 Jahren hat der koreanische Prediger Dr. Cho, kennt ihr ihn, ja? Habt ihr doch die Bücher gelesen, manche von ihm, ja? Als junger Bursche hat er in Korea hat er missioniert unter großem Segen Gottes und im Nu wurde eine Megakirche daraus, die größte Kirche der Welt, in ein paar Jahren nur. Und dann hat er natürlich Bücher geschrieben und ein Buch, das hieß Die vierte Dimension, wo er auf die Kraft Gottes da eingeht und Leben im Heiligen Geist und so weiter. Und dann hat er an einer Stelle geschrieben, ja, als er noch sehr arm war und immer wieder auch von Gott manche Dinge brauchte für seinen Dienst. Einmal sagte, lieber Gott, ich brauche ein Fahrrad. Zu Fuß zu gehen, um die Leute alle zu besuchen, dauert doch viel zu lange. Ich brauche ein Fahrrad. Hat er gebetet, lieber Gott, schenk mir ein Fahrrad. Und dann meinte er im Geist gehört zu haben, dass Gott zu ihm sagte, ja, aber du hast mir gar nicht gesagt, welches Fahrrad du willst. Aha, da liegt also die Lösung des Problems oder die Gebetserhörung. Gut, hat er sich besonnen. Lieber Vater, ich möchte diese und diese Marke, bei einer amerikanischen natürlich, und ich möchte in roter Farbe das Fahrrad haben und dann ein besonderer Lenker, den es damals auch zur Wahl gab, und den Sattel. Lieber Gott, das möchte ich. Und siehe da, der Vater hat ihn beschenkt, er bekam genau das alles, was er da so im Gebet gesagt hatte. Und als das Buch auf den Markt kam, dann haben Millionen von Christen in vielen Teilen der Welt so gebetet, lieber Gott, und jetzt möchte ich das genauso haben und in dieser Farbe und in dieser Größe und so weiter. Ja, ganz genau haben sie alle genauso gebetet. Ja, ich habe abgewinkt. Ich sage, ich mache das nicht. Ich habe mich genau auf diesen Text hier bezogen. Der über die Maßen mehr gibt, als wir erbitten oder erdenken. Was er gibt, ist viel größer als beim Erwin, dass er nicht seinen kleinen Kopf hineingeht. Versteht ihr? Da wollte ich mich nicht festlegen. Vater, aufgrund deiner Größe, du weißt doch viel besser, was zu mir passt. Ich weiß es doch nicht. Vor einigen Jahren haben wir ein neues Auto gebraucht. Aber kein neues, sondern so ein Jahreswagen, nicht so ja günstiger. Und wir wollten wieder bei einem Opel, 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 wo sie wie heißt er nochmal? Nicht Vectra, sondern Spar, ja. Wollten wir dabei bleiben, wir waren daran gewöhnt und so weiter. Natürlich haben wir dann gebetet, lieber Herr, dass das kein Montagsauto ist, keine versteckten Fehler und Probleme da drin sind im Auto, ist ja schon ein Jahr gefahren worden. Aber Herr, alles andere weißt du viel besser. Gut, dann haben wir ein Auto gefunden, so ein Opel, und sagt uns zu, haben ihn gekauft. Das war im Sommer. Und im Winter bekam ich gesundheitliche Probleme. Ich konnte mich nicht ins kalte Auto setzen, in der kalten Jahreszeit. Und siehe da, Mensch, mein Auto hat eine Sitzheizung. Wäre ich nie darauf gekommen, habe ich nie gebraucht in meinem Leben, ein Auto mit Sitzheizung. Und mit einmal, ich habe eine Sitzheizung. Da wusste Gott, dass im Winter sowas kommen wird, dass ich eine Sitzheizung brauche. Das ist doch mehr, als wenn ich gesagt hätte, lieber Gott, ich muss dann Bremskraftverstärker haben und so weiter. Alle diese einzelnen Aufzählungen ist doch. Haben wir nicht als Eltern auch Besseres gewusst für unsere Kinder als sie selbst? Natürlich hatte ihren Wunsch das und das, okay. Aber dann haben wir doch immer so ein Stückchen ihre Wünsche doch besprochen, nicht? Und dann kamen sie manchmal doch auf andere Dinge. Also ein großartiges Wort. Ihr müsst nicht nach dem Muster von Dr. Cho von Korea beten. Ihr könnt euch darauf berufen. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit über dem Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken. Es wird ja viel von Luther gesprochen, über ihn geschrieben. Wir sehen Fernsehsendungen über Luther. Ich schätze ihn ja sehr. Auch er war nicht perfekt, wie alle anderen auch nicht. Aber er hat ja, oder er soll auf seinem Sterbebett gesagt haben, wir sind Bettler, das ist wahr. Ich kann das nicht unterschreiben. Ich fühle mich nicht als ein Bettler Gottes. Ich fühle mich geadelt. Und ich weiß, dass ich aufgrund dieses Textes und anderer Texte, ja, als Ebenbild Gottes geschaffen wurde und durch Jesus Christus auf Augenhöhe mit Gott gestellt wurde. Ich darf beten, natürlich darf ich beten. Ich darf sogar auch anbeten, was dann nochmal was anderes ist. Aber ein Bettler Gottes bin ich nicht. Dieser ganze Text, ganzer Epheserbrief, ja, kommt von einer hohen Warte des Glaubens. Mit einer großen Perspektive, die uns oft fehlt. Wir haben zu sehr ein geistliches Kleinbürgertum. Zu sehr ein geistliches Kleinbürgertum. Hier werden wir angehalten, groß zu denken. Dass ihr erfüllt werdet, ja, mit dem ganzen Reichtum seiner Herrlichkeit und über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken. Und nun hat er die Gebetsanliegen. Das erste Gebetsanliegen. Jetzt könnt ihr mal ein bisschen prüfen, ob ihr auch in diese Richtung so betet, nach diesem Prinzip. Dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden am inneren Menschen. Beten wir auch ja nicht für andere Menschen so, dass er stark wird, innerlich stark wird, beten wir doch nicht. Er braucht das und das und er ist krank, das beten wir. Aber dass er innerlich stark wird. Und es geht hier um die geistliche innere Stärke. Wir brauchen eine geistliche innere Stärke, eine seelische Stärke, eine geistige Stärke, eine Herzensstärke. Diese inneren Festigkeiten, die brauchen wir. Und da betet Paulus für die Gemeinde in Ephesus. Ich habe mal gelesen von einer jungen Frau, die beschrieb, wie sie als 12-jähriges Mädchen mit ihrer Großmutter zu einem kleinen Wanderzirkus ging. Die gingen früher mal sehr durch die größeren Dörfer, nicht? Haben da was aufgebaut dann, und dann mögliche Programme geboten, nicht hauptsächlich Kinder gingen dahin, aber auch Erwachsene. Und da ging ihre Großmutter mit diesem 12-jährigen Enkelmädchen dann dort in den Zirkus. Und in den ganzen Vorstellungen war dann eine Szene, dann kam dann da so ein breitschultriger Mann da in langen Lederhosen, grobe Lederhosen, so ein Kraftmensch kam da an, ja, stellt sich in die Manege und macht eine Brücke nach hinten. Ich kann es nicht vormachen. Eine Brücke nach hinten bis auf den Boden. Und dann kommen zwei andere Männer und tragen einen Amboss und den laden sie ab auf den Bauch dieses Kraftmenschen. Dann kommt ein dritter, der hat ein Stück Stahl, das vorne rot glüht, und ein Hammer. Und er fängt dann an, auf dem Hammer zu schmieden, auf dem Amboss zu schmieden. Die Leute sind aus dem Häuschen. Die applaudieren und die staunen. Und da sagt diese kleine Enkeltochter, Oma, der kann aber viel tragen. Und da sagte die Oma, ich habe mehr getragen. Ich habe mehr getragen in meinem Leben. Manches musste ich tragen und ertragen. In Ehe und in Familie, in Berufen, Auseinandersetzungen und Krieg und. Und das hat dieses junge Mädchen später mal in einem Buch geschrieben. Die hatte damals nicht verstanden, was die Mutter meint, die Großmutter meint. Aber das brauchen wir. Diese Kraft zum Tragen. Und das will der Herr uns geben. Das ist ein Gebetsanliegen. Und zwar an dem inneren Menschen, und zwar durch seinen Geist. Der Heilige Geist ist die Vermittlung dieser Kraft. Die kriegen wir durch den Heiligen Geist. Deshalb immer wieder im Neuen Testament, ja, werdet voll des Heiligen Geistes, lasst euch erfüllen mit dem Heiligen Geist. Dämpft nicht den Heiligen Geist durch Sünde, damit er in euch wirken kann, eben diese Kraft, die ihr braucht. Das ist eine Frage des Lebens im Heiligen Geist. Unser früherer Präsident des Bundes der evangelisch-freikirchlichen Gemeinden, Siegfried Grossmann, er hat einige Bücher geschrieben und in einem Buch hat er geschrieben, die Christen bewegen sich zwischen Geistvergessenheit und Geistversessenheit. Geistversessenheit kann man manches Mal nicht immer antreffen in charismatischen Gruppen oder Pfingstkreisen, wo das alles nur noch so mit Händefackeln geht und ja. Da kann leicht der Geist, die Geistversessenheit sein. Man betet da auch schon nicht mehr zu Gott, zum Vater oder zu Jesus, sondern man betet da nur noch zum Heiligen Geist. Im Neuen Testament kein Gebet zum Heiligen Geist. Wir beten im Heiligen Geist. Er leitet uns. Und im Gebet öffnet er uns auch die Anliegen. Wir kommen in eine neue Dimension hinein, in einen neuen Bereich vor Gott. Und da führt uns der Heilige Geist hin. Aber der Geist kann nie der Adressat unserer Gebete sein. Also, und wir können vielleicht auf der anderen Seite vom Pferd fallen, dass zu schnell die Geistvergessenheit unter uns ist. Dass wir gar nicht daran denken und uns danach ausstrecken, im Geiste zu leben. Herr, füll mich neu. Gibt es ein Lied, füll mich neu mit deinem Geist. Ja. Denn durch diesen Geist kommt dann diese innere Kraft, die wir dann brauchen. Das Zweite ist, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Wer wohnt, der ist immer da. Ein Gast, der ist mal da und dann geht er wieder. Und ein Untermieter ist auch fraglich, ob er dann bleibt. Wohnen in uns, etwas Großartiges. Etwas Großartiges. Heute Nacht hatte ich ziemlich Magenbeschwerden gehabt, weil ich etwas gegessen habe, was ich nicht vertrage, unbewusst. Und dann habe ich gebetet, lieber Herr, du hast es doch nicht weit von meinem Herzen zum Magen. Gut, ich kann predigen, was ich heute Nacht fast angezweifelt hatte. Aber im Glauben habe ich mich dann durchgerungen. Ja, das ist das Leben im Heiligen Geist, ja. Und dass wir dann eben in Jesus gewurzelt sind. Und er unser Fundament ist. Und er will in uns wohnen, durch den Heiligen Geist. Auch hier ist der Heilige Geist wieder das Mittel, durch das er in uns wohnt. Im Herzen. Und das ist dieser Jesus, von dem Paulus geschrieben hat. In ihm ist der unausforschliche Reichtum. Oder im Kolosserbrief, in ihm wohnt die ganze Fülle Gottes. Das ist dieser Jesus, der wohnt in mir, in uns, mit seiner ganzen Fülle. Mit der ganzen Fülle Gottes. Kannst du das verstehen? Kannst du das verstehen? Da kann man doch nur auf die Knie gehen und sagen, lieber Gott, welch ein Evangelium. Wie herrlich, wie großartig. Weg vom armen Sündertum. Wenn Sünde ist, haben wir Buße zu tun, klar. Weg von der christlichen Kleinkariertheit. Weg von diesen Niederungen, in denen wir uns so oft bewegen. Hier, der Christus, der wohnt in mir mit seiner ganzen göttlichen Fülle. Da kann ich nur sagen, danke Herr, danke Herr dafür. Ich habe gelesen von einem 18-jährigen Mädchen in Nordkorea. Um ihres Glaubens willens kam sie ins Gefängnis, wurde misshandelt, wurde gefoltert. Sie sollte abschwören von diesem Jesus. Und sie war monatelang in einer Einzelhaft. Als er wieder entlassen wurde, und sie kam nach Hause und dann auch in ihre Gemeinde heimlich, da hat sie gesagt, ich hätte nie gedacht, dass so viel Himmel in einer kleinen Zelle sein kann. Ich hätte nie gedacht, dass so viel Himmel in einer kleinen Zelle sein kann. Aber nur wer vom Geist erfüllt ist, wer im Heiligen Geist lebt, bei dem Jesus im Herzen wohnt, da geht es nur und nicht anders. Und das dritte Anliegen, und dass ihr in Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Ach, die Liebe, so ein zartes Pflänzchen. Wie eine Blume im Mai, wenn der Nachtfrost kommt, dann ist das kleine Blümchen dahin. Und wenn irgendeine frostige Zeit in unserem Leben kommt, dann ist Liebe auch manchmal vorbei. Oder wenn Dürre herrscht und die kleine Blume dann vertrocknet, und in unserem Leben ein bisschen Dürre ist und dann auch die Liebe in uns vertrocknet. Aber Paulus sagt, einwurzeln, tiefe Wurzeln haben, tiefe Wurzeln. Und dann ist die Liebe auch in euch. Er hat hier zwei Bilder, einmal aus der Botanik, aus der Natur mit Wurzeln und das andere aus dem Bauwesen, in Liebe gegründet seid. Jesus das Fundament, Jesus unser Wurzelboden und Jesus unser Fundament, auf dem wir stehen. Und das ist ein Gebetsanliegen. Die Liebe ist das Herzstück des Evangeliums. Die Liebe ist das Herzstück des Evangeliums. Wer Liebe verliert, der verliert alles. Paulus hat es in 1. Korinther 13 deutlich gemacht. Ohne Liebe ist alles Klimbim, kaltes Scheppern, herumgeklingelt, aber sonst ist da nichts dabei. Die Liebe macht's. Verlieren wir nicht das Herzstück des Evangeliums. Und das vierte Gebetsanliegen, völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Paulus schreibt hier nicht, was er meint mit Länge, Breite, Höhe und Tiefe. Das sieht aus nach einem Gebäude. Vielleicht hat er einen Tempel vor Augen. Vielleicht den jüdischen Tempel, aber den wohl nicht. Eher vielleicht den neuen Tempel, das neue Jerusalem. Oder meint er damit die ganze Dimension des Reiches Gottes? Dass wir die ganze Größe des Reiches Gottes mit Gott und allen Heiligen alles erfassen. das wünscht Paulus. Ich denke, so kann man das wohl denken. Und dass wir auch hier einen Teil haben an Gottes Größe und an Gottes Horizont, das wird von uns erwartet. Dass ihr mit allen Heiligen zu erfassen könnt, was die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Wo hat man die beste Aussicht? Wo hat man die beste Aussicht? Ich will euch nicht raten lassen. Die beste Aussicht hat man auf den Knien. Während er kniend betet, sieht er da die Gemeinde in Ephesus, 3.000, 4.000 Kilometer so über Mittelmeer, Ephesus, Kleinasien. Da sieht er die Gemeinde im Gebet, auf den Knien, im Geiste. Und er sieht Gott, den Vater, das herrliche Evangelium, die Größe Jesu und ganz seiner Liebe. Er sieht den offenen Himmel und er sagt, da müsst ihr hin. Ihr müsst erfüllt werden von der ganzen Fülle der Herrlichkeit Gottes. Auf den Knien haben wir die größte Aussicht. Völlig zu erfassen. Auch hier kaum zu glauben, dass Paulus das für möglich halten könnte, dass Menschen aus Fleisch und Blut das erfassen können. Und das fünfte, völlig zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus. Das kann er nur mit einem Paradoxon erklären. Er sagt, ihr sollt die Liebe erkennen, aber die Liebe ist immer noch größer. Geht ja gar nicht. Also wir sollen völlig die Liebe Jesu erkennen, aber die ist immer noch größer. Das ist eine paradoxe Aussage, ne? Aber anders kann er es nicht deutlich machen, weil er so groß ist, die Liebe. Die Liebe Jesu Christi. Anders ist es nicht. Also auch hier der große Horizont, die große Erwartung, weg vom geistlichen Kleinbürgertum, hin zu der Höhe Gottes im Heiligen Geist. Keine Schwärmerei und auch nichts Übertriebenes, sondern das ist möglich. Ihr lieben Schwestern und Brüder, in unserem Alter, die meisten sind ja doch schon ein bisschen betagt, was ist mit uns? Haben wir unsere geistliche Entwicklung und unser geistliches Wachstum schon einen Schlussstrich gezogen? Naja, manches war gut in unserem Leben. Manches haben wir auch Besonderes mit Gott erlebt. Wir haben uns hier unter eingesetzt, in der Gemeinde, für sein Reich. Wir haben geopfert, wir haben Zeit investiert und so weiter. Ja, aber nun, jetzt im Alter, ist doch alles vorbei. Jetzt schauen wir nur noch mal, dass wir jetzt noch so die letzte Wegstrecke im Glauben bleiben, um dann ja, in die Vaterarme Gottes zu gelangen. Das wäre falsch. Wenn ihr unter eure geistliche Entwicklung und unter geistiges Wachstum schon einen Schlussstrich gezogen hättet. Es gibt viele, viele glaubhafte Lebensbilder, Biografien, Autobiografien, wo Menschen im höchsten Alter noch Großartiges erlebt haben mit dem Herrn. Mose fing erst mit 40 Jahren an und hat im hohen Alter noch sehr gewirkt. Und andere auch. Kein Schlussstrich bitte, ja. Immer wieder noch neu. Herr, ich möchte hingelangen an deine Größe. An dir, deine Herrlichkeit. In den Bereich deiner Liebe vorstoßen. Ich möchte ganz tief verwurzelt sein. Und dann weiß ich, dass das kommt, was ich dann auch brauche. Aber bitte kein Kampf und kein Krampf in dem allen, sondern gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Er lässt es in uns wirken. Nicht, dass wir jetzt schneller rennen müssen oder mehr beten oder was weiß ich. Nein, Herr, hier bin ich. Mit meinem kleinen, aber mit meinem offenen Herzen, Herr. Fülle du mich. Fülle du mich. Ich möchte dir nah sein. Du bist mein Ein und Alles, Herr. Wen habe ich sonst auf Erden? Du bist, an dem ich hange. Also, wie hat Spurgeon gesagt, ein kleiner Glaube bringt unsere Seele in den Himmel, aber dieser große Glaube, mit allem, was sie so sagte, dieser Abschnitt, der bringt den Himmel dann in unsere Seele. Und dann bleibt uns mit dem Apostel Paulus nur noch die Anbetung. Ihm sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.